Heute ist ja der Sonntag Quasimodo Geniti und ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier sitzen oder auch die Online-Zuschauenden wissen, was Quasimodo Geniti bedeutet, aber diejenigen, die noch gar keine Ahnung haben, ich habe so einen kleinen Quiz mitgebracht. Erste Variante, der Name kommt von Quasimodo, dem Glöckner von Notre Dame. Ist jemand hier, der meint, hier fiebt was? Müsste man irgendwie regeln. Okay, besser. Also keiner hier, der denkt, es kommt von Quasimodo, dem Glöckner von Notre Dame. Zweite Variante, es ist ein Wort, das zusammengesetzt ist aus unterschiedlichen Sprachen, denn die Bibel ist ja in allen Sprachen der Welt mehr oder weniger auch übersetzt. Quasi aus dem Chinesischen quasi, wieso? Modo, das ist Spanisch, auf meine Weise und Geniti lateinisch gezeugt, also fast auf meine Weise gezeugt. Ist jemand hier, der meint, auch nicht, dieser Quiz ist zu leicht. C, stammt der Name aus der Bibel? Ach, natürlich, also der Name stammt aus der Bibel, in der Tat, aber aus der lateinischen Quasimodo Geniti. Das sind die ersten drei Worte des alten lateinischen Liedes, der lateinischen Messe im Eingangslied, Introitus der Messe, am ersten Sonntag nach Ostern und der vollständige Name lautet Quasimodo Geniti Infantis, Rationabile Sine Dololac Concubiscite. Also wir können ja froh sein, dass wir in diesem Jahrhundert leben, denn gar nicht so lange her, da waren die kompletten Gottesdienste noch in Latein, da hätte ich nicht so viel verstanden. Also auf gut Deutsch heißt es, wie neugeborene Kinder, Quasimodo Geniti, wie neugeborene Kinder verlangt nach der vernünftigen und lauteren Milch. Aber kleiner Funfact am Rande, der Name Quasimodo aus Victor Hugos Der Glöckner von Notre Dame stammt ebenfalls von diesem Sonntag, denn das Findelkind Quasimodo wurde an einem Sonntag, Quasimodo Geniti, ausgesetzt und entsprechend benannt. Wusste ich auch nicht. Aber man könnte es auch anders formulieren, um in einem Bild zu sprechen. Stell dir vor, jetzt bei diesem wunderschönen Wetter kommst du nach Hause, an einem Frühlingsabend von der Arbeit, verschwitzt, total erschöpft oder vom Sport. Du wirfst deine Sachen in die Ecke, nimmst eine schöne Dusche, schlüpfst anschließend in ganz frische Kleidung, nimmst Platz auf deinem Lieblingsstuhl, vor dir der Tisch mit einem wunderbaren Abendbrot, ein kühles Getränk, vielleicht das auch noch draußen auf der Terrasse und du genießt die letzten Sonnenstrahlen und du sagst, ich fühle mich wie neugeboren. Dann hättest du auch sagen können, Quasimodo Geniti. Ja, also dieses Bild steckt dahinter. Neugeborene Kinder, was meint die Bibel damit? Neugeborene Kinder, sie sind klein, sie sind verletzlich, sie sind abhängig und doch steckt in diesen neugeborenen Kindern ja schon alles drin, das ganze Leben. Die Zukunft, die Entwicklung. Alles wartet darauf, zu wachsen. Und Paulus nennt dieses Bild mit den neugeborenen Kindern aus folgendem Grund. Und deshalb ist dieser Sonntag auch der erste Sonntag nach Ostern. Nach Ostern wird alles neu. Die Auferstehung verändert auch uns. Und nach der Auferstehung, Gisela, du hast es so schön betont, ganz am Anfang des Gottesdienstes. Ne? Wir sind nach Ostern und damit beginnt im Grunde genommen dieser Prozess, den wir auch nennen, das geistliche Wachstum. Wir sind nicht mehr dieselben, wenn wir diese Osterbotschaft für uns verstehen. Und dieser Sonntag, Quasimodo Geniti, hat gerade heute am ersten Sonntag nach Ostern natürlich seinen Platz. Aus folgendem Grund. In der alten Kirche wurde getauft, fast ausschließlich in der Osternacht. Also Menschen, die zum persönlichen Glauben an Jesus gekommen sind, in den ersten, ja, doch 100 Jahren, wurde in der Osternacht getauft. Und sie haben sich bekehrt, sie haben sich taufen lassen auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin. Für sie galt die Auferstehung im wörtlichen Sinne und quasi modo geniti, also dieser erste Sonntag nach dieser Taufe, ist im Grunde genommen der Prozess, deutlich zu machen, guck, du bist Kind, du bist Säugling im Glauben und jetzt musst du wachsen und jetzt wirst du wachsen. Wie neugeborene Kinder, sie sollen jetzt lernen, im Glauben zu reifen. Ostern verkündigt also die Auferstehung und quasi modo geniti fragt, was bedeutet eigentlich diese Auferstehungsbotschaft für mein praktisches Leben im Alltag? Der Sonntag stellt diese Frage. Es geht nicht mehr ums leere Grab, es geht nicht mehr um die Emmaus-Jünger, es geht auch nicht mehr um den Frust, den man da erlebt hat oder die Zweifeln oder all das, sondern diese Frage, wenn ich die Osterbotschaft für mich verstanden habe, wie geht es jetzt weiter in meinem Glaubensleben? Und in den Predigtexten, den vorgegebenen Predigtexten im Kirchenjahr, also die Perikopentexte, je nach Perikopenordnung, da geht es immer um diese Themen, Wachsen im Glauben, Glaube trotz Zweifel. Das finde ich also sehr, sehr interessant. Und Gisela, du hast uns den Wochenspruch für die kommende Woche schon genannt eben. Der Text aus 1. Petrus 1, 3 bis 9 ist für diesen Sonntag, Achim, und jetzt kommt dein Part, ein ganz wichtiger. Wir hören uns mal diesen Text an.
Hochgelobt sei Gott, er, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt geschenkt. Und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der Messias Jesus, von den Toten auferstanden ist. Auf uns wartet jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt. Eigens für euch. Ja, für euch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt werdet. In eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige Heil, das schon vorbereitet ist, um dann am Ende der Zeit ganz sichtbar zu werden. In dieser strahlenden Gewissheit freut ihr euch, ja, ihr jubelt, selbst wenn ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid, weil ihr durch alle möglichen Prüfungen gehen müsst. Das ist wohl notwendig. Durch diese Prüfung stellt sich euer Vertrauen als viel wertvoller als Gold heraus. Auch dieses muss ja durch das Feuer gereinigt werden, obwohl es nur einen vergänglichen Wert darstellt. Und am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller Welt sichtbar erscheint. Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt. Und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit einer unaussprechlichen Freude, die Gottes Lichtglanz widerstrahlt. Auf diese Weise erreicht ihr auch das Ziel eures Vertrauens, nämlich das alles umfassende Heil.
Vielen Dank, Achim. Ja, dieser Text, den wir gehört haben, auch gesehen haben hier vorne, das ist sozusagen der Haupttext, wenn man so will, an diesem Sonntag, quasi modo geniti. Er beschreibt dieses von Anfang an Reifen im Glauben, sich weiterentwickeln im Glauben mit den Prüfungen, die da eine Rolle spielen. Aber am Ende werden wir das umfassende Heil sehen. Also dieses Motiv taucht in der Bibel, gerade im Neuen Testament, ganz oft auf. Und ein kleiner Exkurs, natürlich weiß ich, dass viele von uns und von euch im Kirchenjahr auch zu Hause sind, aber Freikirchler neigen ja eher dazu, so ein wenig das Kirchenjahr zu vernachlässigen, und dann gibt es so immer so Lieblingsthemen, die dann gepredigt werden. Ich bin ein großer Freund von Perikopentexten, aber damit wir da nochmal einen Zugang kriegen, möchte ich nochmal die nächste Folie zeigen lassen von Helmut. Kirchenjahr kennt ihr, beginnt ja in der Adventszeit. Wir haben 4 Adventssonntage, die Vorbereitung auf Weihnachten, Gottes Kommen in dieser Welt. Und dann haben wir Weihnachten, 2 Sonntage, Gott wird Mensch in einem Kind in der Krippe ganz nah bei uns. Und dann hört es für viele auf, ne? So nach Weihnachten. Dann kommt aber eine ganz wichtige Phase, nämlich die Epiphaniaszeit. Das sind 6 Sonntage, je nach Osterdatum. Und Epiphanias heißt Erscheinung. Also Jesus wird sichtbar in dieser Welt. Und danach kommt die Passionszeit. 6 Sonntage, Passion, beginnend mit Invokavit, Zeit der Besinnung, Umkehr, mitgehen, der Weg Jesu ins Leiden, mitempfinden, Karwoche kommt, Karfreitag, und dann kommen die beiden Ostersonntage, und dann nach Ostern, und da sind wir jetzt, gibt es 7 Sonntage der Osterzeit bis Pfingsten, quasi Monogenity, ist heute der 1. Sonntag nach Ostern. Und dann kommt Himmelfahrt und Pfingsten, also ein Sonntag, das sind 40 Tage nach Ostern und 50 Tage nach Ostern. Pfingsten, die Geburt der Kirche, wenn man so will. Und dann kommt ein sehr großer Block, Trinitatis, der Dreieinigkeit. In der Regel ist da in den Kirchen die Farbe grün dominierend, bis zu 24 Sonntage. Und dieser Trinitatis-Kreis im Kirchenjahr, der hat ein Thema, nämlich Zeit des Wachsens im Glauben. Also da geht es nicht um ein Fest, um ein größeres kirchliches Fest, sondern Trinitatis ist im Grunde genommen angelegt für die Frage, wie gehst du mit deinem Glauben im Alltag um? 24 Sonntage, und dann kommt der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und dieser Rhythmus, der in diesem Kirchenjahr sich über Jahrhunderte ja verankert hat, ist, finde ich, wie so der Herzschlag des Glaubens für einige. Also sich ganz bewusst immer auf diese Themen einzulassen, jedes Jahr neu, und sich die Frage zu stellen, wo stehe ich gerade? Also ich habe das gerade nur mal gesagt, viele kennen das Kirchenjahr, aber nochmal so dieser Gedanke: Kirchenjahr schenkt Tiefe und Orientierung, und ich kann mir auch vorstellen, dass es sich lohnt, mal ein Jahr ganz bewusst mit dem Kirchenjahr zu leben. Dafür gibt es eine tolle App, ne, von den Kirchen, wo erklärt wird, was jeder Sonntag bedeutet, mit entsprechenden Bibeltexten, die dazu passen. Das lohnt sich. Also, quasi Modogenity wie die neugeborenen Kinder. Die Frage stellt sich, was bedeutet das für uns? Ein neugeborenes Kind. Als erstes denke ich an Vertrauen. Ein Baby denkt nicht darüber nach, ob die Mutter wirklich da ist. Ne, Babys gehen davon aus, Mama ist immer da. Und damit die Nahrung auch. Da ist noch nicht die Frage, könnte die Mutter weg sein? Es schreit das Baby, und dann kommt jemand. Nervt, aber so ist es. Vertrauen. Also die Frage ist, an Quasi-Modogenity, wie weit ist mein Vertrauen in Gottes Gegenwart und Eingreifen ausgebaut? Nicht blindes Vertrauen ist damit gemeint, sondern ehrliches Vertrauen, nicht naiv, sondern offen. Vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger inhaltlicher Punkt bei Quasi-Modogenity. Ein zweites, was mir eingefallen ist oder worüber ich nachgedacht habe, ist neugeborene Kinder. Das bedeutet ja wachsen. Kinder bleiben nicht klein. Sie wachsen. Und genauso soll unser Glaube wachsen. Aber da stellt sich ja die spannende Frage, wächst denn unser Glaube? Und wenn wir schon in diesem Bild sind, des Wachsens im Glauben, dann fantasiere ich mal und baue das mal ein wenig aus. Also es gibt anscheinend laut der Bibel so eine Phase Säugling im Glauben oder Anfang im Glauben. Menschen, die ganz am Anfang Jesus für sich entdecken, für die selbstverständlich die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde und in jeder Blume und in jeder Blüte Gott zu finden ist, sehr positiv über den Glauben reden, fast enthusiastisch, weil sie Gott in allem sehen. Hier gibt es biblische Beispiele, ich könnte jetzt im Markus-Evangelium Johannes Markus aufzeigen, er beschreibt sich selber als der Jüngling im Glauben. Und nach dieser Phase käme so etwas wie geistliche Pubertät, wenn man jetzt die Wachstumsphasen im menschlichen Leben bezeichnet. Also diese Phase, wo man hinterfragt, die Phase, wo man wissen will, was ist eigentlich jetzt Sache. Typisch könnte man Simon Petrus oder Stellen von Simon Petrus rausfinden und sagen, er hat so eine Phase der geistlichen Pubertät gehabt mit dem Verrat und das soll dir nicht geschehen, Jesus, und haut dem Römer das Ohr ab, also so eine vorschnelle Aktion. Nach der Pubertät käme so eine Phase des geistlichen Erwachsenseins, also jemand, der Erfahrung im Glauben gemacht hat, weiß, was Wüste im Glauben bedeutet, weiß, was diese Proben, was es da auf sich hat in diesem Text, den wir eben gelesen haben. Ich könnte den Schüler des Apostels Paulus nehmen, den Timotheus, ein junger Mann, der sehr viel anvertraut bekommt. Er wird später geistlicher Leiter einer Gemeinde. Und dann gibt es so etwas wie eine geistliche Midlife-Krise. Midlife-Krise, so in der Phase, so in der Mitte des Lebens, wo alles hinterfragt wird, wo man den kindlichen Glauben vielleicht auch aufgibt, vieles kritisch sieht, sich auch abwendet. Davon berichtet auch das Neue Testament, 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Dort wird von einem Demas gesprochen. Demas meint auch Paulus, Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist als an der kommenden. Also dieser Demas, der an Jesus geglaubt hat, aber dann nach einer bestimmten Zeit sich abwendet von dem Glauben und zurückgeht. Und gibt es dann auch so etwas wie eine geistliche Reife, also so ein Ankommen in so einer geistlichen Haltung der Demut. Das hat jetzt vielleicht nichts mit dem Alter zu tun, das können ja auch schon jüngere Menschen haben. Also die spannende Frage hinter diesem Sonntag quasi Modogenity ist, wenn es den Säugling gibt im Glauben, das neugeborene Kind, gibt es dann auch andere Phasen? Ich fände das mal sehr spannend, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht sich auch die Frage stellt, wo bin ich denn da eventuell? Und gibt es so etwas wie ein Steckenbleiben im Glauben? Das Eindrücklichste, was ich diesbezüglich erlebt habe, war ein Mann mittleren Alters in Hamburg, der mir gesagt hat, Frank Erik, ich kann nicht mehr so glauben wie früher. Ich kann das nicht mehr glauben. Und ich gemerkt habe, ja, kenne ich auch. Also mein Glaube ist anders geworden mit den Jahren. Es sind Fragen, die sich gestellt haben, neue Fragen, die ich am Anfang gar nicht hatte. Und spannend wäre mal rauszukriegen, wie kommt man aber jetzt weiter? Weil diese Texte, die diesen Sonntag so ausmachen, die zielen ja alle darauf ab, dass man nicht als Säugling bleibt, sondern dass man reif wird und am Ende das umfangreiche Heil Gottes erlebt. Also neugeborene Kinder, das heißt wachsen. Und ein drittes, neugeborene Kinder, das heißt verbunden sein. Also ein Säugling ist nie alleine. Es ist immer eingebettet in eine Familie. Säugling gehört immer in eine Familie hinein. Auch du und ich, wir sind, wenn man so will, als Christinnen, als Christen nicht alleine. Wir sind ja nicht der Wolf, der einsame Wolf in der Steppe, sondern jemand, der zum Glauben gekommen ist, ist im Grunde genommen immer ein Rudeltier. oder ein Rudelwesen. Das machen die Bilder im Neuen Testament ja auch deutlich. Da ist immer von der Herde die Rede oder von dem Körper die Rede und da ist mal ein Teil von oder von dem Bau. Man ist so ein Stein in diesem Bau. Also niemals in dem ganzen Neuen Testament wird Christsein beschrieben als ich bin alleine und ich brauche die anderen nicht. Im Gegenteil, sondern Christsein bedeutet immer Gemeinschaft, bedeutet immer Beziehung, bedeutet immer mit anderen eingebunden sein in einer geistlichen Gemeinschaft. Also Quasi-Modogenity unterm Strich ist mehr als ein Zungenbrecher. Es ist die Einladung, wenn man so im Kirchenjahr lebt, im Grunde genommen immer wieder neu zu beginnen. Wir sind ja schon länger im Glauben, du und ich. Und dieser Sonntag lädt ein, du darfst nochmal neu anfangen. Du darfst wachsen. Du darfst dich nach Gottes Nähe sehnen, so wie wir in den Liedern gesungen haben, wie ein Kind sich nach der Mutter sehnt. Und vielleicht denken wir bei Quasi-Modogenity nicht mehr an den Glöckner, sondern an mich selbst. Also ich darf ein Mensch sein, der leben darf. Ein Mensch, der wachsen darf. Ein Mensch, der nicht alles können muss, aber alles erwarten darf von dem, der von sich selbst sagt, dass er das Leben ist, nämlich Christus. Das war die Einladung, mal so über diesen speziellen Sonntag Quasi-Modogenity nachzudenken. Und ich lade jetzt ein, habe mir das noch anders überlegt, mal für 2-3 Minuten in einer ganz persönlichen Stille der Frage nachzugehen, wenn es tatsächlich so etwas geben sollte wie geistliche Entwicklungsstufen, wo ordnest du dich ein? Wo bist du? Oder ist das so ein nicht festmachen können in einer Stufe, sondern so ein Wandern hin und her? Und vielleicht die zweite Frage, was könnte dir helfen, damit du in deinem geistlichen Leben weiterkommst? Danach singen wir ein Lied.